Ausstrahlung des Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Sonntag, dem 1. Juni. Die Schweiz und der Gaza-Krieg. Ehemalige Diplomaten fordern, dass die Schweiz deutlicher Stellung bezieht. Zu Recht?
Es geht somit um ihre Haltung gegenüber sehr wichtigen Sachfragen des humanitären Völkerrechts, des Verhaltens von Staaten in kriegerischen, in Kampfsituationen. Und da kann es aus Gründen der Neutralität kein Schweigen geben,
sagt Friedensforscher Laurent Götschel im Echo-Gespräch. Dann das Solargeschäft und der harte Wettbewerb. Die Berner Firma Meyer Burger schließt ihre Produktion in den USA wie in Deutschland. Das Dorf Platten und die Katastrophe. Gemeindepräsident Matthias Bellwald steht im Rampenlicht. Er tröstet die Menschen und gibt ihnen Hoffnung.
Es hat keinen Wert, in den Rückspiegel zu schauen. Die Frontscheibe ist grösser als der Rückspiegel und wir müssen vorwärts schauen. Wir wollen weiterleben, wir wollen hier im Tal bleiben, wir wollen das Platten neu aufbauen.
Wir porträtieren den Mann, der die richtigen Worte findet in dieser schwierigen Zeit. Schließlich Mexiko und der Umbau des Justizwesens. Die Bevölkerung muss tausende Richterinnen und Richter wählen und ist damit überfordert. Fraglich ist auch, ob eine Volkswahl hilft im Kampf gegen die Korruption. Die Kritik an der Militäroffensive Israels in Gaza wird lauter, auch bei europäischen Verbündeten Israels. Sie kritisieren, dass Zivilisten getötet und Hilfsgüter nur zögerlich in den Küstenstreifen gelassen werden. Die Schweiz hält sich zurück. Das sorgt zunehmend für Unmut. Heute haben über 50 ehemalige Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten einen Appell an den Bundesrat veröffentlicht. Darin warnen sie vor ethnischer Säuberung und genozidalen Prozessen. Außenminister Ignazio Cassis müsse seine Zurückhaltung aufgeben, sich für die Einhaltung des Völkerrechts einsetzen. Radikale Siedler sollen nicht in die Schweiz einreisen dürfen, so wie sie nicht in die EU einreisen dürfen. Und die Schweiz solle Palästina unverzüglich als Staat anerkennen. Laurent Götschel ist Direktor der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Er beobachtet den israelisch-palästinensischen Konflikt schon lange, ebenso die Schweizer Außen- und Friedenspolitik. Ich habe Götschel gefragt, ob der Appell der ehemaligen Diplomaten ein Misstrauensvotum ist gegenüber ihrem früheren Arbeitgeber, dem Außendepartement EDA.
Ich sehe das nicht als Misstrauensvotum. Ich sehe das jedoch als tiefer Ausdruck von Sorge, Besorgnisse über das, was geschieht vor Ort und das relative Stummsein der Schweiz.
Erachten Sie die Forderungen als berechtigt?
Insgesamt finde ich die Richtung der Forderungen durchaus berechtigt. Über Einzelheiten kann man sich immer streiten. Aber die Tatsache, dass unter humanitären Gesichtspunkten zurzeit Grauenhaftes geschieht in Gaza und dass die Schweiz sich dazu verhalten bzw. etwas sagen sollte, vor allem als Depositarstaat der Genfer Konventionen, das erachte ich mehr als berechtigt.
Wie soll die Schweiz sich denn verhalten? Als neutrales Land, aber eben auch als Depositarstaat der Genfer Konventionen?
Die Neutralität der Schweiz spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, denn wir haben es völkerrechtlich gesehen aus Schweizer Perspektive mit einem Staat zu tun, Israel. Die sogenannten besetzten palästinensischen Gebiete hat die Schweiz bisher als Staat nicht anerkannt. Es geht somit um ihre Haltung gegenüber Sachfragen, sehr wichtigen Sachfragen des humanitären Völkerrechts, des Verhaltens von Staaten in kriegerischen, in Kampfsituationen. Und da kann es aus Gründen der Neutralität kein Schweigen geben. Ganz im Gegenteil, man könnte sogar argumentieren, dass weil ein Staat neutral ist, er sich zu diesen Fragen äußern muss.
Wenn die Schweiz sich klarer positionieren würde, könnte sie dann doch noch ihre guten Dienste anbieten und zwischen den Parteien vermitteln?
Man sollte die Möglichkeiten der Schweiz nicht überschätzen, bei allem berechtigten Wunschdenken. Zurzeit ist es so und wahrscheinlich schon seit längerem, dass vor allem ein Staat, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, entscheidenden Einfluss auf Israel ausüben können, wenn sie das denn wollten. Aber es gibt auch im Bereich der humanitären Situation vieles zu tun. Die Schweiz kann sich, wie gesagt, gerade als Depositarstaat der Genfer Konventionen dazu äußern, sollte dies je nachdem sogar tun. da kann man schon einiges bewirken, auch wenn der Friede dann noch nicht ante portas steht.
Tut Ihrer Ansicht nach die Schweiz denn genug im Moment?
Man kann ja immer sagen, im Zweifel zugunsten des Angeklagten. In dem Sinne könnte man vermuten, dass die Schweiz viel mehr tut, als man als Außenstehender mitbekommt. Ich habe jedoch gewisse Zweifel, dass das zutrifft. Mein Eindruck ist vielmehr, dass die Schweiz zurzeit unter ihrer Gewichtsklasse kämpft, also dass sie im Grunde genommen viel mehr tun könnte, als dies der Fall ist. Und man kann vielleicht dafür auch noch jenseits des engen humanitären Felds auch auf den Bereich der Zivilgesellschaft und der zivilen Friedensförderung hier ausweichen und sagen, dass die Schweiz über Jahre, über Jahrzehnte hinweg ein sehr stabiles Beziehungsnetz mit sehr wichtigen und effizienten zivilgesellschaftlichen Akteuren sowohl in Palästina wie auch in Israel hatte. Und schon vor anderthalb Jahren wurden die meisten Beziehungen in die palästinensische Zivilgesellschaft hin gekappt. Und vor ein paar Wochen und Monaten fielen auch Entscheidungen, um sozusagen sämtliche Beziehungen im zivilgesellschaftlichen Bereich innerhalb Israels zu kappen. Die Schweiz ist jetzt wirklich nur noch im engen humanitären Feld tätig und das finde ich sehr schade.
Jetzt dieser Appell der ehemaligen Diplomatinnen und Diplomaten. Letzte Woche ein offener Brief, den auch zwei Altbundesrätinnen unterschrieben haben. Weshalb wird die Kritik an der israelischen Regierung gerade jetzt mehr und lauter?
Die Situation hat sich schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, verschlechtert. Wer aufmerksam die Lage vor Ort verfolgt hat, konnte mitbekommen, wie die Entwicklung in Gaza ablief, aber auch wie die Entwicklung im besetzten Westjordanland ablief. Und jetzt wurde das Ganze aber nochmals ganz klar virulenter, sichtbarer. Es ist von dem her gesehen nichts ganz Neues, aber das Ausmaß ist nochmals größer geworden. Deswegen kommen jetzt diese Appelle, so interpretiere ich das.
Sagt Laurent Götschel, der Direktor der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Damit zu den aktuellen Ereignissen im Gaza-Krieg in der Nachrichtenübersicht mit Simon Richle. Es gibt Meldungen über einen angeblichen Angriff bei einem Verteilzentrum für Hilfsgüter.
Die Hamas sagt, Israel habe im Süden des Gazastreifens ein solches Verteilzentrum angegriffen. Dabei habe es über 30 Tote und Dutzende Verletzte gegeben. Auch ein Spital, das vom Roten Kreuz betrieben wird, spricht von Toten und Verletzten im Umfeld des Verteilzentrums. Betrieben wird es vom umstrittenen privaten Hilfswerk Gaza Humanitarian Foundation und dort heißt es, es habe keine Zwischenfälle gegeben. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Morgen wollen sich Russland und die Ukraine zu neuen Gesprächen in der Türkei treffen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat heute bestätigt, dass die Ukraine eine Delegation schicken wolle. Derweil berichtet die Ukraine auch vom größten russischen Drohnenangriff, den es seit der russischen Invasion je in einer Nacht gegeben habe. 472 Drohnen habe Russland auf die Ukraine abgefeuert. Zudem habe Russland mit einem Raketenangriff auf ein Militärtrainingsgelände mindestens 12 Soldaten getötet. Die Ukraine hat laut dem eigenen Geheimdienst mehrere Militärflughäfen in Russland angegriffen und unter anderem Kampfflugzeuge zerstört. Das russische Verteidigungsministerium meldete später, mehrere Flugzeuge auf Militärflugplätzen seien in Brand geraten. In Russland sind in der Nacht zwei Brücken eingestürzt, nahe der Grenze zur Ukraine, eine in der Region Bryansk und eine in Kursk. Dabei kamen mindestens 7 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Die russischen Ermittler sagen, bei beiden Brücken habe es Explosionen gegeben. Man untersuche die Vorfälle. Die Behörden stufen die Einstürze als Terrorakt ein, laut Berichten der russischen Nachrichtenagentur Interfax. In Bryansk stürzte eine Straßenbrücke auf Bahngleise. Ein Zug mit fast 400 Menschen an Bord entgleiste. In der Region Kursk stürzte eine Eisenbahnbrücke auf eine Straße. Ein Güterzug fiel teilweise herunter. In Frankreich ist es zu mehreren Zwischenfällen gekommen bei den Siegesfeiern zum Fußball-Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain gestern Abend. Zwei Menschen kamen ums Leben, eine Person wurde erstochen, eine starb bei einem Verkehrsunfall. Die Behörden melden zudem mehr als 200 Verletzte, ein Polizist sei im künstlichen Koma. Insgesamt wurden über 500 Personen festgenommen, die meisten in der französischen Hauptstadt Paris. Und noch in die Schweiz. Nach dem Gletschersturz in Blatten im Walliser Lötschental bleibt die Lage angespannt. Am kleinen Nesthorn seien noch immer mehrere hunderttausend Kubikmeter Fels instabil, teilten die kantonalen Behörden gegen Mittag mit. Ein Einsatz auf dem Schuttkegel sei weiterhin nicht möglich. Der Pegelstand des Sees, der sich oberhalb des Schuttkegels von Blatten angestaut hat, sei aktuell stabil. Und der Pegel des Stausees von Verden sei dagegen leicht gestiegen. Der See würde seine Funktion als Rückhaltebecken, zum Beispiel bei einem Murgang, aber weiterhin erfüllen, so die Behörden.
Im Fußball gewinnt der FC Basel zum 14. Mal den Cup und damit zum 7. Mal in seiner Clubgeschichte das Double aus Meisterschaft und Cup. Im Final besiegte der klare Favorit den FC Biel mit 4:1. Reto Held berichtet.
Der FC Basel war im letzten Sommer nur als Außenseiter in diese Saison gestartet, holte dann aber Mitte August mit Xherdan Shaqiri einen neuen Leader ins Team. Mit seinen technischen Fähigkeiten, seinen Toren und Assists und seinem Selbstverständnis auf und neben dem Platz war er der entscheidende Mann in dieser Saison und auch wieder heute im Cup-Final. An den ersten beiden Toren war er direkt beteiligt und führte sein Team so zum 14. Cup-Sieg der Clubgeschichte, obwohl er im August noch belächelt worden war, als er ankündigte, mit Basel wieder Titel gewinnen zu wollen.
Das ist schön im Leben. Wenn viele nicht an dich glauben oder auch nicht dass nicht denken, dass man das schafft, dann muss immer im Leben dranbleiben und seine Ziele erreichen. Ich bin mit Ambitionen gekommen und hat das ganz ruhig und professionell angenommen und ich bin sehr froh, dass ich das geschafft.
Auch der krasse Außenseiter Biel konnte Shaqiri heute nicht stoppen. Auch wenn das Team aus der dritthöchsten Liga der Schweiz erstaunlich gut mithielt, selber Chancen kreierte und hinten wenig zuließ. Am Ende gewann Basel eben doch wieder mit Shaqiri. Wie fast immer zum Ende dieser fast perfekten Basler Saison.
Zurück zu Simon Richle, die Wetterprognose.
Heute Abend gibt es vom Westen her stellenweise Regen oder Gewitter. Lokal droht auf der Alpen-Nordseite auch Sturmgefahr. Morgen ist es dann kühler und wechselhaft. Beidseits der Alpen kann es immer wieder regnen oder gewittern, bei noch rund 21 Grad.
Einst ein Börsenliebling, jetzt am Abgrund. Das Berner Solarunternehmen Meyer Burger gibt, nach den USA, nun auch die Produktion in Deutschland auf. Die Zukunft der Firma ist mehr als ungewiss. Wirtschaftsredaktor Sven Zaug.
Nun fallen sie wie Dominosteine. Die ausländischen Einheiten des einst so gehypten Solarunternehmens Meyer Burger. Erst die Meldung am Freitag. Die Fabrik in Arizona stellt per sofort den Betrieb ein. Mehr als 280 Angestellte verlieren ihre Stelle. Dann am Samstag die Nachricht. Auch die deutschen Töchter sind am Ende. 600 Angestellte haben keinen Job mehr. Die Geschichte von Meyer Burger beginnt im bernischen Hünibach 1953. Zunächst fabriziert das Unternehmen Bohrmaschinen für die Uhrenindustrie. In den 1970er Jahren dann Werkzeuge zur Chipherstellung und um die Jahrtausendwende fokussiert die Firma auf Bandsägen für die Solarindustrie. Eine Industrie, die in Europa im Zuge der Energiewende ein bahnbrechendes Wachstum feiert und schließlich wegen der erdrückenden Konkurrenz aus China zusammenbrechen wird. 2006 die Kotierung an der Börse, die Aktie von Meyer Burger, sie wird zum Börsenstar. Dann der Einstieg in die Produktion von Solarmodulen und gleichzeitig der Abstieg in die Verlustzone, inklusive öffentlicher Zerfleischung von wichtigen Aktionären und dem Verwaltungsrat. Das Geschäftsmodell, Neuausrichtung, vor allem der Zukauf von Firmen. Mit dem Ziel, Ausrüstung für die gesamte Wertschöpfungskette der Modulherstellung zu liefern, alles aus einer Hand. Mit Produktionsstandorten im Ausland. Doch die asiatische Konkurrenz wird immer stärker und flutet den Markt mit Solarpanels. Die Preise brechen ein. Dann die Flucht in die USA. Meyer Burger will von Joe Bidens Milliardensubventionen in grüne Technologien profitieren. Donald Trump dreht den Geldhahn wieder zu. Der Strategiewechsel vom Maschinenbauer für die Solarindustrie zum Hersteller von Solarmodulen ist gescheitert. Kapitalgeber wenden sich ab, die Schulden steigen, der Aktienkurs fällt. Vor 2 Jahren notierten die Papiere noch bei 160 Franken, heute sind sie nicht einmal mehr einen Franken wert. Das Schweizer Stammgeschäft in Thun mit rund 60 Angestellten soll bestehen bleiben. Bloß, wie weiter mit der Firma? Meyer Burger ließ bis Redaktionsschluss entsprechende Fragen unbeantwortet.
Wie der Gemeindepräsident von Platten den Menschen Hoffnung macht. Wie die Präsidentschaftswahl in Polen die Zukunft des Landes beeinflusst. Und wie in Mexiko die Justizreform eine große Herausforderung darstellt. Vor allem für die Bevölkerung, die tausende Richterinnen und Richter wählen muss. Das die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Unsere außenpolitische Wochensendung International berichtet über die Verkehrsprobleme in Jerusalem. Eine Lösung wäre eine Gondelbahn quer durch die heilige Stadt. Doch das Vorhaben ist äußerst umstritten. International dieses Wochenende am Radio oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Im Bergsturzgebiet im Walliser Lötschental bleibt die Lage angespannt. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Gemäss Schätzungen sind weiterhin mehrere hunderttausend Kubikmeter Fels instabil. Viele Menschen haben bereits ihr Hab und Gut verloren. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. In dieser schwierigen Zeit steht ein Mann für Zuversicht und Hoffnung. Der Gemeindepräsident des zerstörten Dorfs Platten, Matthias Bellwald. Er findet die richtigen Worte in der Katastrophe. Matthias Baumer mit einem Porträt.
Wenn Matthias Bellwald spricht und seine Brille aufhat, rutscht diese auf der Nase manchmal etwas zu weit nach vorne. Schulmeisterlich? Nein. Wenn der Gemeindepräsident spricht, dann mit Bedacht, überlegt, ruhig. Er sagt dann solche Sätze.
Umarmen den Hund, stützen den Hund, helfen den Hund, trösten den Hund.
Matthias Bellwald, der frühere Berufsoffizier, Oberst im Generalstab, er kann Menschen mit Worten umarmen. Er gibt dem Leiden des Dorfes Raum, ohne selbst Raum einzunehmen. Er ist kontrolliert, wird nie zu emotional. Man wisse ja, aus welcher beruflichen Ecke er komme, er sei Soldat, sagt er. Er trifft den Ton, beweist eine Fähigkeit, die man nicht lernen kann.
Ich weiß nicht, ob ich da dazu eine Fähigkeit besonders habe. Aber ich liebe das Tal. Ich liebe Platten.
Und er leide. Ihr seid traurig, ihr seid zerstört. Dies sagte Matthias Bellwald zur lokalen Zeitung noch bevor Berg und Gletscher abbrachen. Wie würde er sein Befinden wohl jetzt beschreiben, wo das Dorf ausradiert ist, die Menschen alles Materielle verloren haben? Er tut es nicht, wird nie zu persönlich. Doch wie tröstet er sich? Darüber mag er nicht sprechen, zu intim.
Ihr dürft davon ausgehen, dass ich meine Kraft dort habe, in meinem nächsten Umfeld, bei meinen Kameraden im Gemeinderat und bei der Bevölkerung.
Matthias Bellwald sagt diesen Satz, seine Augen richten sich himmelwärts. Seit Anfang Jahr ist er Gemeindepräsident von Platten. Stille Wahl. Nach der Pensionierung kehrte der Berufsoffizier zurück in das heimatliche Lötschental. Statt wie vorher, im Weiler etwas außerhalb des Dorfes Platten, lebt auch er jetzt notgedrungen weiter unten im Tal. Statt Idyllen und Zerstörung. Und er steht mitten im Strudel der Krise, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Er hätte sich das anders gewünscht, sagt Matthias Bellwald.
Nein, das wünscht sich niemand, das sagen Sie ja. Aber wissen Sie, es hat keinen Wert, in den Rückspiegel zu schauen. Die Frontscheibe ist grösser als der Rückspiegel und wir müssen vorwärts schauen. Wir wollen weiterleben, wir wollen hier im Tal bleiben, wir wollen das Blatt neu aufbauen. Und da braucht es jetzt auch die Phase von der Sagen ist, man muss das alles setzen, man muss das können verarbeiten zuerst. Aber ich bin sicher, wir haben das so gesagt, wir sind aufgestanden. Wir sind einmal mehr aufgestanden als nieder. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir für sich kommen.
Da ist sie wieder, seine bildhafte Sprache, die Worte, die tragen und Zuversicht ausdrücken. Er spreche nie für sich, immer für das Dorf, für das Tal, sagt Matthias Bellwald. Doch vielleicht tut er mit jedem tröstenden Wort an alle anderen auch etwas für sich selbst.
Polen steht vor einem Richtungsentscheid. Die heutige Stichwahl entscheidet darüber, ob ein EU-skeptischer Nationalist an die Spitze des Landes kommt, der die Regierung weiterhin blockieren wird, oder ob die Regierung dank einem EU-freundlichen Zentrumspolitiker künftig freie Hand haben wird. Die Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Aus Warschau der Bericht von Judith Huber.
Zehntausende jubelten Rafał Trzaskowski zu, als der 55-jährige Kandidat der regierenden liberalen Bürgerplattform letzten Sonntag auf einem Warschauer Platz auf die Bühne trat und rief:
Najwyższy czas! żeby wygrała uczciwość.
Es ist höchste Zeit, dass die Ehrlichkeit siegt, die Gerechtigkeit, die Wahrheit. Es braucht jetzt Entschlossenheit, jede Stimme zählt, damit die Zukunft und ganz Polen gewinnt. Nach ihm trat Premier Donald Tusk auf die Bühne und sogar der frisch gewählte Präsident Rumäniens, Nicu Jordan, war aus Bukarest angereist, um den EU-freundlichen polnischen Kandidaten zu unterstützen. Dann sagte:
Cred într-o Polonie puternică, într-o Uniune Europeană puternică.
Er glaube an ein starkes Polen in einer starken Europäischen Union. Die Dringlichkeit des Tonfalls ist kein Zufall, denn Trzaskowski und die Regierungspartei wissen, nur mit einer massiven Mobilisierung können sie die Wahlen gewinnen. Denn der Kandidat der oppositionellen PiS, der 42-jährige Karol Nawrocki, liegt in Umfragen praktisch gleich auf. Dabei hatte es lange anders ausgesehen. Die nationalkonservative Oppositionspartei PiS hatte mit Nawrocki eine unbekannte Figur aufgestellt, einen Historiker ohne politische Erfahrung. Ein leichtes Spiel für den weltläufigen Stadtpräsidenten von Warschau, so schien es. Doch Nawrocki, der frühere Amateurboxer und Türsteher, kämpfte sich nach vorn. Er gab den harten Kerl, ließ sich im Fitnessstudio und bei einem Boxkampf filmen. Sein Slogan: Polen zuerst. Er wettete gegen Migration und gegen Einmischung aus Berlin und Brüssel. Und er begann, anti-ukrainische Ressentiments zu bedienen, auch wenn er sich für eine militärische Unterstützung des Nachbarlandes ausspricht.
Ja, na dzień dzisiejszy nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze, ani w Unii Europejskiej, ani w NATO.
Er sehe die Ukraine vorläufig weder in der EU noch in der NATO, sagte er in einem Fernsehinterview und stellte sich damit gegen die bisherige Politik der PiS.
Trzeba tłumaczyć wszystkim, że miejsce Ukrainy jest w NATO, a nie w łapach Putina.
Die Ukraine gehöre in die NATO und nicht in die Hände von Putin, konterte sein Gegner Trzaskowski. Doch Nawrocki scheint mit seiner harten Linie Erfolg zu haben und auch mit seiner Annäherung an US-Präsident Donald Trump und an dessen Politik. Nawrocki besuchte Trump im Weißen Haus und er wird von Trumps Mannschaft ganz offen zur Wahl empfohlen. So etwa diese Woche von der US-amerikanischen Ministerin für Heimatschutz, Kristi Noem.
He needs to be the next president of Poland. It matters who's in charge.
Nawrocki müsse der neue Präsident Polens werden, sagte sie. Der Bürgermeister von Warschau hingegen sei eine katastrophale Figur. Auch Ungarns Premier Viktor Orban sprach seine Unterstützung für Nawrocki aus, ebenso der rumänische Ultranationalist George Simion, der im Rennen um die rumänische Präsidentschaft unterlag. Unterstützung erhält Nawrocki wohl auch von den vielen Polen und Polinnen, die im ersten Wahlgang für die zwei Kandidaten vom äußeren rechten Rand gestimmt haben. Trzaskowski hingegen steht vor der Aufgabe, sowohl Stimmen aus der Mitte als auch von der Linken zu bekommen und vor allem die Unentschlossenen zu mobilisieren. Ob ihm das gelingen wird, ist offen, denn ihm fehlte im Wahlkampf das Charisma und der Biss. Das Resultat wird in der Nacht auf Montag erwartet.
Die Justiz in Mexiko hat alles andere als einen guten Ruf. Zwei Drittel der Bevölkerung sind der Ansicht, dass Richter und Richterinnen bestechlich sind, dass vor dem Gesetz nicht alle gleich sind. 2024 hat der damalige Präsident López Obrador eine umfassende Justizreform durchs Parlament gebracht, kurz vor seinem Abgang. Ein wichtiger Punkt: nicht die seiner Ansicht nach korrupten Eliten sollen über die Besetzung der Richterposten entscheiden, sondern das Volk. Nun müssen im ganzen Land mehr als 7.500 Richterposten neu besetzt werden, an den Bundesgerichten ebenso wie in unteren Instanzen in den einzelnen Gliedstaaten. Die Wahl erfolgt in zwei Etappen. Heute Sonntag werden rund 2.500 Richterinnen und Richter gewählt. Die restlichen Posten werden dann in zwei Jahren neu besetzt. Darüber sprach ich mit ARD-Korrespondentin Anne Demmer in Mexiko-Stadt. Ich habe sie gefragt, ob die Leute nicht überfordert sind mit dieser Mammutwahl.
Das ist eine berechtigte Frage. Es ist wirklich sehr kompliziert. Viele Bürger kennen keinen einzigen Kandidaten. Abgesehen davon wissen sie nicht, nach welchen Kriterien sie die Richter wählen sollen und wie sie die Qualifikation der Kandidaten auch überhaupt einschätzen können. Es gibt tatsächlich Chatgruppen, die da akribisch Informationen über die Kandidaten austauschen. Alles ist sehr unübersichtlich und eben nicht jeder hat natürlich Zeit, sich damit so ausführlich auseinanderzusetzen. Den Wählern werden dann bei der Abstimmung Abstimmung mindestens 6 Wahlzettel vorgelegt. Aber man muss auch sagen, rund 10 Tage vor der Wahl ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Encol, dass weniger als 50% der Befragten überhaupt das genaue Datum der Wahlen kennen.
Gibt es denn so etwas wie einen Wahlkampf? Stellen sich die Kandidierenden dem Wahlvolk?
Spürbar war der Wahlkampf eigentlich nicht. Einzelne Richter haben zu Informationsveranstaltungen geladen, haben Flyer verteilt, haben die Wähler auf Plätzen angesprochen. Aber es war auch verboten, die Stimmabgabe durch Wahlempfehlungen, Boykottaufrufe oder andere Beeinflussungen zu manipulieren. Das gilt sowohl für anonyme Wahlempfehlungslisten, die in den sozialen Netzwerken und auf Papier verbreitet wurden, als auch für Boykottaufrufe der Opposition. Aber gegen diese Regeln wurde durchaus verstoßen. Teilweise muss man sagen, ist die Auswahl begrenzt. Es gibt Posten, da existieren ohnehin nur 2 Bewerber. In einigen Fällen gibt es sogar keinen Gegenkandidaten. Das Auswahlverfahren an sich wurde stark kritisiert, denn die Kandidaten wurden nicht direkt nominiert, sondern durch den Kongress vorausgewählt. Unter anderem viele der Kandidaten, die auf dem Stimmzettel für die Richterpositionen stehen, haben eine gewisse Nähe zur Regierung oder eben zur Regierungspartei Morena, die den Kongress dominiert.
Angesichts der Überforderung vieler Wählerinnen und Wähler wird eine äußerst tiefe Wahlbeteiligung gefürchtet. Wie legitim wären dann diese Richterwahlen überhaupt?
Man muss tatsächlich sagen, aus demokratischer Sicht ist das durchaus problematisch. Also erwartet wird, wie Sie sagten, die niedrige Wahlbeteiligung, die Überforderung aber auch der Wählerinnen und Wähler sowie die Gefahr von politischer und krimineller Einflussnahme, gerade in den Regionen, wo das organisierte Verbrechen präsent ist. All das sind natürlich Faktoren, die den Prozess sehr schwächen. Und die eigentliche Zielsetzung, eine bürgernähere und rechenschaftspflichtigere Justiz, all das droht ja zu kippen, indem die Unabhängigkeit der Justiz weiter untergraben wird.
Also sind Richterinnen und Richter, die per Volkswahl in ihr Amt kommen, nicht zwingend weniger korrupt, als wenn sie etwa vom Parlament ernannt werden? Das war ja ein Ziel der Justizreform.
Das ist richtig. Also Kritiker warnen insbesondere vor einer Politisierung und einer Polarisierung der Justiz und der Folge vor einem Verlust der richterlichen Unabhängigkeit. Denn es wird wirklich befürchtet, dass Richter sich nach der öffentlichen Meinung oder eben aber auch politischen Interessen richten, um ihre Wiederwahl zu sichern. Aber nicht nur die Politik wittert ihre Chance, sondern auch das organisierte Verbrechen, was ich eben ja schon angedeutet hatte. Die Organisation Defensores hat sich zur Aufgabe gemacht, den Hintergrund der Kandidaten zu recherchieren. Und ihre Recherchen zeigen, dass auf den Listen Bewerber stehen, die im besten Fall eine umstrittene Vergangenheit haben oder aber auch im schlimmsten Fall dem organisierten Verbrechen tatsächlich in direkter Verbindung mit ihnen stehen. Es gibt einen Kandidaten, der steht der kriminellen Sekte das Licht der Welt nahe. Der Sekte wird ja vorgeworfen, Kinderpornografie, Geldwäsche und sexuellen Missbrauchs werden sie beschuldigt. Aber auf der Liste steht auch für den Bundesstaat Chihuahua die Ex-Anwältin des mächtigen ehemaligen Chefs des Sinaloa-Kartells Joaquin El Chapo Guzmán. Und das sind eben auch nur die Fälle, die offensichtlich sind. Klar ist, dass in den Regionen, wo das organisierte Verbrechen dominiert, da werden die Richter natürlich auch in Zukunft massiv unter Druck gesetzt.
Das waren Erläuterungen von ARD-Korrespondentin Anne Demmer in Mexiko-Stadt. Und das war das Echo der Zeit vom Sonntag, dem 1. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Monika Bolliger, für die Nachrichten Michael Wieland und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
Das Wochenende und gleichzeitig der Sonntag so richtig schön ausklingen lassen. Das sehen wir hier jetzt vor. Für SRF Musikwelle. Viel Vergnügen!
sehne mich nach Wärme in der Nacht. Doch seh ich dann die Sterne hoch am Himmel, dann weiß ich, dass ein Engel für mich wacht. Jeder Stern am Himmelszelt muss ein Engel sein. Sterne wachen über uns und wir sind nie allein. Jeder Stern am Himmelszelt muss ein Engel sein. Denn das Sternenlicht geht tief ins Herz hinein. Manchmal scheint die Erde still zu stehen, dann fehlt mir für so vieles Kraft und Mut. Doch schau ich dann zum Himmel, zu den Sternen, dann weiß ich, es wird alles wieder gut. Jeder Stern am Himmelszelt muss ein Engel sein. Sterne wachen über uns und wir sind nie allein. Jeder Stern am Himmelszelt muss ein Engel sein. Denn das Sternenlicht geht tief ins Herz hinein.
Freude im Moment sind das dank so wunderschönen Melodien. Gehört bei SRF Musikwelle.
ich dich traf, da war es Sommer. Das Gras so grün, das Land so weit. Du sagtest mir, dass du mich lieb hast, bis an das Ende unserer Zeit. Doch welcher Sommer ist schon ewig, und du warst immer öfter fort. Die Tage wurden langsam kälter, das grüne Gras ist längst verdorrt. Ich hab das Gras flüstern hören, dass da noch ein anderer wär, der mit dir tanzt und lacht und dir schöne Augen macht. Ich hab das Gras flüstern hören, er könnte unser Glück zerstören. Doch wenn man es versteht, ist es meistens schon zu spät. Du warst kaum da, wenn ich dich brauchte, und ich verzieh dir jedes Mal. Doch wie sehr du mir damit wehtast, war dir im Grunde ganz egal. Heut weiß ich, es gab so viel Zeichen, aber ich wollte sie nicht sehen. Der Traum von lebenslanger Liebe erschien mir einfach viel zu schön. Ich hab das Gras flüstern hören, dass dann noch ein anderer wär, der mit dir tanzt und lacht und dir schöne Augen macht. Ich hab das Gras flüstern hören, er könnte unser Glück zerstören. Doch wenn man es versteht, ist es meistens schon zu spät.
Was ist wieder los?
renvoie fleurie. Elle se redresse, les marionnettes tendres et fragiles pour jouer la vie sur quatre fils. Les marionnettes font leur pirouette en grand atout, penchant la tête pour dire bonjour. Quand elle s'arrête, les marionnettes gentiment font trois petits tours et puis s'en vont. Les marionnettes, sans faire de bruit, la nuit s'échappe du vieux théâtre en bois fleuri. Ouais, de leur maître, les marionnettes, tendres et fragiles, vont faire la fête sur quatre fils. Leur cœur s'encarte en rêve de monsieur l'arcaire, avec son étourant qui s'allume. Un pierrot les enlève sur un croissant de lune, mais quand finit la fête au matin, les marionnettes sortent des boîtes au vieux théâtre en bois fleuri des beaux jeudis. Elles se redressent, les marionnettes, tendres et fragiles pour jouer la vie sur quatre fils. Adieu pirouette, les marionnettes, en grand atour, en chant la tête, font mille tours. Adieu ficelle, la vie est belle, les marionnettes s'en vont connaître un grand amour.
mein Hund und ich, wir lieben dich. Das hab ich auf den ersten Blick erkannt. Wir sind vernarrt in deine Art und fressen dir schon beide aus der Hand. Mein Hund mag dich genau wie ich. Und wenn du kommst, ist unsere Freude groß. Er springt dich an, lässt keinen ran und setzt sich stundenlang auf deinen Schoß. Ich weiß, du möchtest gerne zärtlich sein zu mir, doch er bellt laut und lässt nicht einen Blick von dir. Mein Hund und ich, wir lieben dich. Du könntest bei uns bleiben immer zu. Man könnte zu dreien Tag aus Tag ein so glücklich sein, mein Hund und ich und du. So glücklich sein, mein Hund und ich und du. Ich weiß, du möchtest gerne zärtlich sein zu mir, doch bellt laut und lässt nicht einen Blick von dir. Mein Hund und ich, wir lieben dich. Du könntest bei uns bleiben immerzu. Man kennt zu drein Tag aus Tag ein so glücklich sein, mein Hund und ich und du.
Und ich und du.
Sie hören die SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Roger Brändlin. Der FC Basel hat nach seinem heutigen Cup-Finalsieg die dazugehörige Cup Feier abgesagt. Das Fest am Barfüßerplatz in Basel, wo die Spieler jeweils auf dem Balkon erscheinen. Grund ist ein Unfall mit einem FCB-Fan am Bahnhof Wankdorf in Bern, kurz vor der Heimreise. Der Fan sei dabei schwer verletzt worden, teilt der Club mit. In solchen Momenten stehe die Gesundheit über allem. Wie es zum Personenunfall am Bahnhof Wankdorf gekommen ist, wird abgeklärt. Der FC Basel bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Die SBB meldet für den Bahnhof Wankdorf eine Störung bis um ca. 20.30 Uhr. Basel hatte im heutigen Cup-Final den FC Biel mit 4:1 besiegt und damit nach dem Meistertitel auch den Schweizer Cup gewonnen. Mit Drohnen hat die Ukraine heute 5 russische Militärflugplätze angegriffen, zum Teil tief im Landesinnern. Das hat das russische Verteidigungsministerium bestätigt. Mehrere Flugzeuge seien dabei in Brand geraten, heißt es. Tote habe es keine gegeben. Die Ukraine spricht ihrerseits von einem erfolgreichen Angriff. Aus Kiew berichtet Florian Kellermann von der ARD.
Der ukrainische Geheimdienst SBU nennt die Operation Spinnennetz. Sie sei 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Die Ukraine habe auf mehreren Militärflugplätzen rund 40 Flugzeuge schwer beschädigt oder zerstört, so der SBU. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine, der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Der ukrainische Geheimdienst gibt an, dafür habe er Kampfdrohnen auf Lastwagen platziert und diese innerhalb von Russland in Reichweite der militärischen Ziele gebracht.